Elia, ein Gott der leisen Töne, das ist heute unser Thema. Und ich muss gestehen, auch wenn ich irgendwann mal eine Bibelkundeprüfung gemacht habe, mir ist nicht immer ganz so präsent, wer jetzt jeder gleich war und welche Geschichte er hatte. Deswegen dachte ich mir, wir gucken noch mal ganz kurz, wer war Elia überhaupt? Das wird nicht so lang dauern, weil viel gibt's über Elia gar nicht zu wissen. Viele Hintergrundinformationen gibt's da nicht, aber lasst uns zuerst mal den Blick dahin wenden, wer war Elia, und dann gucken wir, wie hat sich seine Beziehung mit Gott gestaltet, wie hat er Gottes Stimme gehört, wie hat er seine Beziehung mit Gott gelebt, was sagt uns da das Alte Testament und ja, was können wir daraus für uns auch lernen. Ich bringe immer gerne ein paar bunte Bildchen mit, und wenn das jetzt funktioniert. Also wie ihr seht, ist das ein älteres Bild aus dem 12. Jahrhundert. So hat man traditionell immer Elia gemalt. Er sieht da echt ein bisschen strenger Geselle. Aber er hat auch keine so angenehme Botschaft gehabt. Er musste immer unangenehme Dinge verkünden. Und vielleicht sieht er deshalb auch so streng aus. Wobei auf diesen alten Ikonen sehen ja eigentlich alle Leute immer sehr streng aus. Der ist so ein bisschen in so einen Fellumhang gekleidet. Mich erinnert das immer so ein bisschen an Johannes den Täufer. Der wird ja auch immer so zerzaust und zerzottelt dargestellt, weil er in der Wüste gelebt hat mit Fellumhang. Und Elia hat auch zum Teil in der Wüste gelebt und in Höhlen übernachtet. Und davon werden wir später noch mehr hören. Das zweite Bild ist ein bisschen lieblicher vielleicht. Da hat er eine Buchrolle in der Hand, weil er ja ein Prophet war und weil er das Wort Gottes gesprochen hat. Also das, deshalb die Buchrolle in der Hand, das Wort Gottes. Sein Name im Hebräischen eigentlich Eliyahu bedeutet, mein Gott ist Jahwe oder mein Gott ist der Herr. Und das hat er auch gelebt, ziemlich stringent, in guten wie in schlechten Tagen. Ich finde, wenn man so seine Geschichte anschaut, dass er ein außergewöhnlicher Mann war. Auch einer wie wir, einer der Höhen und Tiefen in seinem Leben kannte, aber einer, der immer an Gott festhielt und Gott suchte, Gottes Stimme hören wollte. Er kam aus Tischbe in Gilead. Da gibt's auch nicht so furchtbar viel drüber. Das ist im heutigen Jordanien. Wir sind da sogar mal gewesen, aber da kann man nicht mehr so viel sehen. Aber ein paar byzantinische Kirchen, so aus dem 4. bis 6. Jahrhundert. Und das ist ja immer so ein Zeichen, wenn die frühen Christen da was ganz Dolles hingebaut haben, dass da was Wichtiges gewesen ist. Und möglicherweise eben an diesem Ort in Jordanien hat man da seinen Wohnort, dieses Tischbe in Gilead, wie es in der Bibel heißt, östlich des Jordans im heutigen Jordanien lokalisiert. Ja, das war es eigentlich auch schon, was man über Elia wissen kann. Alles andere betrifft sein Wirken, aber also über seinen Hintergrund, wer war sein Vater, seine Mutter, was war er vom Beruf, bevor er zum Propheten berufen wurde, hatte er Geschwister, das alles sagt uns die Bibel nicht, schade eigentlich. Er hat als Prophet unter König Ahab und seinem Sohn gewirkt, das war also ungefähr so im 9. Jahrhundert vor Christus. Ja, er war ein Prophet, der eigentlich meist schlechte Neuigkeiten hatte, also ist nicht so angenehm. Jesaja zum Beispiel, wenn wir Jesaja lesen, da sind ja wunderschöne, hoffnungsvolle Texte, Verheißungen. Ne, wenn man sowas sagt, dann ist das eher angenehm, aber Elia hatte meist eine unangenehme Botschaft. Aber er hat sich darum bemüht, Gott treu zu sein und die Dinge so weiterzugeben, wie er sie von Gott gehört hat. Also er war ein sehr ernsthafter Charakter. Ein sehr mutiger und aufrichtiger Mann, der an Gott hing, der aber dennoch trotzdem oft in seinem Dienst für Gott frustriert war. Wir werden gleich einen Blick ins Alte Testament werfen und sehen, wie sich so seine Beziehung zu Gott gestaltet hat. Aber zuvor, lass uns noch mal ins Neue Testament schauen. Da zeigt sich nämlich, dass Elia ein ganz, ganz wichtiger Prophet ist, auch für die Juden zu Jesu-Zeiten. Im Matthäus-Evangelium lesen wir zum Beispiel, die Menschen mutmaßen, ob Jesus Elia sei. Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, sagen sie zu Jesus, als er sagt, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Ja, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere sagen, du seist Elia. Jesus selbst sagt auch einmal von Johannes dem Täufer, seinem Verwandten, er ist Elia, der da kommen soll. Und natürlich, bei der Verklärung erscheinen Elia und Mose Jesus und den Jüngern auf dem Berg Tabor und reden mit Jesus. Jesus hat sein Schicksal mit dem des Elia verglichen, der als Prophet im eigenen Land auch nicht viel gegolten hat. Und als Jesus am Kreuz ruft, Eli, Eli, lama asaftani, da sagen die Leute, ach schau, der ruft nach Elia, der soll ihm helfen. Aber eigentlich heißt es, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und im Jakobusbrief gibt's noch eine schöne Stelle, die Elia in all seiner Menschlichkeit zeigt, aber auch in seiner großen Gottverbundenheit und für sein Gottvertrauen lobt. Im Jakobusbrief Kapitel 5, da lesen wir, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Die Geschichte dahinter müssen wir jetzt nicht wissen. Die müsste ich selbst erst wieder nachlesen. Aber wir sehen, Gott hat auf seine Gebete geantwortet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernsthaft ist, fällt mir dazu ein. Also vielleicht eine Ermutigung auch für uns, am Gebet dran zu bleiben, auch wenn manche Gebete vielleicht nicht sofort erhört werden oder anders, als wir es denken. Aber Gott hört unser Gebet. Für das Judentum ist Elia, Eliyahu Hanavi, Elia der Prophet, auch ein ganz wichtiger, einer der zentralen und beliebtesten Propheten, gleich nach Mose. Am ersten Abend des Passafestes, dem Sederabend, da gibt es sogar einen eigenen Becher für Elia. Natürlich noch bis heute, das ist jetzt moderner Becher, es gibt natürlich auch. Gibt natürlich auch ältere Modelle. Also man hält da einen eigenen Becher Wein für Elia bereit und man öffnet sogar die Wohnungstür für ihn, um ihn quasi ja so hereinzubitten. Vielleicht können wir das sogar vergleichen, wie wenn wir Gottes Geist bitten, hereinzukommen. Und bei der Beschneidungszeremonie, deswegen seht ihr da den Stuhl eines jüdischen Jungen, wird immer auch ein Stuhl für Elia bereitgehalten, weil Elia mit dem Bundesschluss in Verbindung gebracht wird. Und die Beschneidung eines jüdischen Jungen ist ja quasi sein Bundesschluss mit Gott, seine Aufnahme auch in die Gemeinde. Und Elia wird immer mit Gottes Bund und hat geeifert auch für den Bund Israels mit seinem Gott. Und deswegen wird da auch ein Stuhl für Elia bereitgehalten. Und damit noch nicht genug, am Ende der Zeit, so glauben es die Juden, das jüdische Volk, wird Elia wiederkommen als Wegbereiter des Messias. Die Juden glauben ja nicht, dass Jesus der Messias ist. Wir haben in Israel öfter mal mit der deutschen Auslandsgemeinde auch Gespräche gehabt mit Rabbinern. Und der eine sagte immer, naja, ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist. Und wir werden ja sehen, wer dann am Ende der Zeiten wiederkommt. Das war immer mit so einem kleinen Augenzwinkern. Also Elia wird der Wegbereiter des Messias sein, hat also eine wichtige Aufgabe auch am Ende der Zeiten für das Judentum. Ja, und für uns Christen ist Elia natürlich auch eine wichtige Persönlichkeit. Zum einen ist Elia für die frühen Christen ein Vorbild des mönchischen Lebens gewesen, des asketischen Lebens, wahrscheinlich weil er so viel Zeit auch alleine verbracht hat, zum Teil eben auch in Höhlen und mit Gott gerungen hat, Gott gebeten hat. Und da gerade für die frühen Christen, für viele Asketen, auch die in der Wüste gelebt haben, war Elia ein ganz großes Vorbild. Und er ist immerhin der einzige Mensch, außer Henoch, von dem in der Bibel berichtet wird, dass er leiblich, also und neben Jesus, aber Jesus war ja auch Gottes Sohn, aber Elia ist der einzige Mensch neben Henoch, von dem die Bibel berichtet, er ist leiblich in den Himmel aufgenommen worden. Wenn euch das interessiert, könnt ihr das mal lesen. Elia hatte später so einen Prophetenschüler, den Elisa, und dem hat er so den Mantel übergeworfen und gesagt, hier, du musst jetzt mein Werk fortsetzen. Und dann kam ein feuriger Wagen, ein Chariot of Fire sozusagen, und hat ihn leiblich in den Himmel aufgenommen. Das ist da in dieser Darstellung zu sehen. Also eine ganz spannende Persönlichkeit und auch eine Persönlichkeit, die von Gott sehr hoch geschätzt wurde. Vielleicht auch deshalb, weil er Gottes Wort und Gott so ernst genommen hat. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht auch von Gott geschätzt werden, aber interessanterweise hat Gott mit ihm einen ganz besonderen Weg gehabt und das ganz besonders geschätzt, dass Elia so hingegeben war. Als letztes noch im Koran ist Elia auch eine bedeutende Persönlichkeit. Neben Zacharias, Johannes und Jesus gehört er zu den Rechtschaffenen. Da seht ihr natürlich schon, das ist alles so auf der gleichen Ebene. Das ist dann nicht das, wie wir Christen es glauben, aber es ist auch mal interessant zu sehen, dass Elia in den 3 großen Weltreligionen eine sehr, sehr große Rolle spielt. Elia gilt im Koran als von Gott gesandt, als Eiferer für den rechten Glauben. Das entspricht auch dem, wie das Alte Testament ihn zeichnet. Und dann wird so ein kleiner Hinweis, quasi ein versteckter Hinweis auf Mohammed gegeben. So wie Elia von seinen Zeitgenossen verkannt wurde und auch der Lüge bezichtigt wurde, so ist es dann später auch Mohammed gegangen. Also die koranische Tradition oder islamische Tradition sieht dann quasi in Elia auch so ein Vorabbild schon von Mohammed. Kommen wir wieder zur biblischen Tradition und zum Alten Testament, zu dem, was uns da von Elia berichtet wird, was wir von ihm lernen können. Als kleiner Vorklapp noch zu unserem Bibeltext, der findet sich am 1. Könige 19, falls ihr gleich mitlesen wollt. Ich lese das aber auch vor, 1. Königebuch 19. Was ist da die Vorgeschichte? Elia hatte die unangenehme Aufgabe, König Ahab schwere Strafe von Gott anzukündigen. Ahab hatte eine heidnische Frau geheiratet, die Isebel. Isebel wird ja auch in manchen Popsongs verarbeitet. Und und die hatte ganz viele heidnische Baalspriester sich gehalten sozusagen. Und König Ahab, der israelische König, hat somit sich von Gott abgewandt, hat in Samaria einen Tempel für den Götzen Baal gebaut und eine Statue für die Aschera. Und das hat Gott nicht gefallen. Deshalb kündigt Elia Ahab eine Dürre an, die leider auch das ganze Volk betreffen wird, das ganze Land. Eine große Dürre, die über Israel kommen wird. Und Ahab hört das natürlich nicht gerne, ist zornig und Elia muss vor Ahab fliehen. Am Bach Krit, vielleicht kennt ihr die Geschichte noch aus dem Kindergottesdienst, erlebt er dann auf wunderbare Weise die Versorgung durch Raben. Auch das wird ganz oft in alten und auch in neuen Bildern natürlich der modernen Kunst, das sind jetzt eher traditionelle Bilder, dargestellt, wie Elia da am Bach Krit sitzt und von Raben versorgt wird, die ihm jeden Tag frisches Brot und Fleisch bringen. Bei seiner nächsten Konfrontation mit Ahab, dann geht es dann ein bisschen gewalttätiger zu. Das lese ich uns nicht, das ist auch glücklicherweise nicht unser Bibeltext. Da gibt es nämlich eine Auseinandersetzung mit den Baalspriestern und am Ende werden die alle getötet. Gott hat sich als der wahre Gott erwiesen und die Baalspriester werden vom Volk dann als Scharlatan entlarvt und dann getötet. Das ist natürlich, fällt uns jetzt als, sage ich mal, neutestamentlichen Christen dann nicht mehr so leicht. Aber daraufhin muss Elia eben endgültig fliehen, weil jetzt Isebel, die Königin, die Frau von König Ahab, wirklich, wirklich wütend auf Elia ist. Und da setzt unser Predigttext ein. 1. Könige 19, 1-16. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, was du diesen getan hast. Da fürchtete sich Elia, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und Elia stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel, ging hinaus. Und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Er aber sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu zum König über Israel und Elisa zum Propheten an deiner Stadt. Eine sehr interessante Geschichte, auch ein bisschen humorvoll, wie ich finde, wie Elia immer wieder Gott dieselben Worte sagt, sein Leib klagt und Gott aber im Prinzip darauf gar nicht so richtig eingeht. Auch ein bisschen seltsam. Elia wird bedroht, weil er unbeirrbar an Gott festgehalten hat. Und er ist zutiefst deprimiert. Und das kann man ja auch verstehen. Er flieht in die Wüste Negev bei Beersheba und er kann einfach nicht mehr. Das sagt uns der Bibeltext. Er will nicht mehr. Es ist genug, sagt er. Er hat keinen Lebensmut mehr. Die ständigen Anfeindungen und Kämpfe, die er für seinen Gott ertragen hat und ausfechten muss, haben ihn müde gemacht. Vielleicht ist es ja so eine Art Erschöpfungszustand. Heute würden wir vielleicht sagen Burnout. Das kannten die Leute zur Zeit des Alten Testaments, glaube ich, noch nicht. Aber einfach so eine tiefe Erschöpfung. Und das hat auch schon sein Schlaf gezeigt unter dem Ginsterstrauch. Er legt sich einfach hin, er will schlafen, er hat keine Lust mehr. Es ist ihm alles zu viel geworden. Er kapituliert in dieser Lebenswüste, in der er sich gerade zu befinden glaubt oder vielleicht wirklich befindet. Er kapituliert in dieser Wüstenzeit. Es ist einfach genug. Ich denke, da kommt uns Elia ganz nah. Vielleicht kommt uns das irgendwie bekannt vor. Wahrscheinlich hat jeder von uns schon mal solche Zeiten erlebt und so manche Wüstenzeiten meistern müssen. Oder wir sind vielleicht gerade mittendrin. Unsere Beziehung zu Gott bewahrt uns nicht vor Leid, das wissen wir. Wir leiden wie andere Menschen auch, in der Welt und an der Welt. Und manchmal leiden wir mitunter eben auch gerade, weil wir zu Gott gehören und weil Gott uns Situationen zumutet, in denen wir Unangenehmes, nicht Opportunes, nicht Zeitgemäßes tun oder sagen, um unseres Glaubens und der Wahrhaftigkeit willen. Gott spricht zu Elia durch seinen Engel, steh auf und iss. Das Schöne, Elia erlebt mitten in seiner deprimierten Phase, in seiner Müdigkeit, in seiner Anfechtung, die Versorgung Gottes. Nicht irgendwie mit so einer trockenen Brotkante und so abgestandenem Wasser, sondern mit frischem Brot und frischem Wasser. Also wir haben auch vorhin gesungen, dass Gott uns einen Tisch bereitet im Angesicht unserer Feinde. Und das erlebt Elia hier. Ich denke, das kennen wir vielleicht auch, dass wir schon Versorgung erlebt haben, mitten in einer Wüstenzeit, in einer schwierigen Situation, auf einer Durststrecke. Und danach, so geht es mir zumindest, vergessen wir es dann wieder. Und wenn die nächste schwierige Situation kommt, dann lasse ich mich wieder zumindest von Mutlosigkeit und Sorgen bestimmen. Aber Elia war ja ein schwacher Mensch wie wir, das haben wir von dem Bibeltext gehört, so ist es Elia auch ergangen. Erneut lässt er sich von seiner Frustration und Traurigkeit überwältigen. Aber Gott lässt nicht locker. Elia soll und darf nicht resignieren, er darf nicht kapitulieren. Der Engel Gottes, also Gott selbst, sagt zu ihm, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und ja, das kommt mir so vor, oder für mich klingt damit, dass Gott sagt, nimm doch das, was ich dir gebe. Ich erfrische dich, ich nähre dich. Nimm es in Anspruch, denn ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich habe mit dir noch was vor in dieser Welt. Elia darf das und muss das nehmen, was Gott ihm anbietet, damit er gerüstet ist für seinen weiteren Weg. Er erlebt, wie Gott ihn stärkt und erfrischt und wie er dann weitergehen kann. Es ist keine laute Stimme offensichtlich, mit der Gott zu ihm redet, aber eine beständige. Und diese beständige Stimme, die rüttelt Elia auf und lässt ihn gestärkt und erfrischt weitergehen. Bis zum Berg Horeb auf dem Sinai. Der Berg Horeb, wir erinnern uns, war ja auch der Berg der Gottesoffenbarung, wo Mose die 10 Gebote empfangen hat, wo Israel besondere Erfahrungen mit Gott gemacht hat, wo Gott sich gezeigt hat. Also steht zu erwarten, wenn er an den Berg Horeb kommt, dass es da auch wieder eine besondere Erfahrung mit Gott zu erleben gibt. Auch wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass Gott zwar leise, aber beständig zu uns spricht, wenn wir in unser Leben da hineinhorchen. Da haben wir es vielleicht auch schon erlebt, dass Gott uns sanft in eine bestimmte Richtung weisen will. Immer wieder, wir überhören es vielleicht auch, weil die kleinen und großen Sorgen des Alltags Gottes Stimme oft übertönen. Aber wenn wir dieser drängenden Stimme gefolgt sind, dann haben wir sicherlich auch schon erlebt, dass wir zu diesem Horeb gekommen sind, zu diesem Gottesberg, dass wir eine ganz besondere Gotteserfahrung machen durften und ja, wieder gestärkt weitergehen konnten. Elia muss einen weiten Weg gehen, aber er geht ihn treu und ausdauernd im Vertrauen darauf, dass Gottes Weg mit ihm gut sein wird. Auf dem Horeb schließlich verbirgt er sich in einer Höhle. Wir lesen da nur über Nacht. Aber ich möchte es trotzdem mal als Symbol nehmen, diese Nacht, in der Elia sich in der Höhle verbirgt. Wo verbergen wir uns? Vor was oder wem verbergen wir uns manchmal? Vor uns selber, vor Menschen, vor Situationen, vielleicht auch vor Gott? Was ist unsere Dunkelheit, unsere Nacht? An Elias Beispiel sehen wir, Gott sieht, Gott versteht, Gott lässt ihn nicht los, er lässt nicht locker. Was machst du hier, Elia? Fragt Gott. Und ich höre da drin auch zum Beispiel, wo stehst du gerade? Wo stehst du gerade, Markus, Christian, Matthias? Was ist dir widerfahren? Was bewegt dich im Tiefsten, Heike, Lena, Christine? Elia seinerseits antwortet auf diese Frage von Gott ganz ehrlich. Er klagt Gott sein Leid, was er für Gott alles getan hat und welcher Dank ihm dafür geworden ist, nämlich eigentlich gar keiner, in welch schlimmer Lage er sich befindet. Ehrlich sein mit Gott, das können wir auch von Elia lernen. Und ich habe es vorhin schon angedeutet, interessanterweise sagt Gott gar nicht oder die Bibel überliefert uns das nicht zu Elia, du Armer, da hat man dir aber übel mitgespielt. Er sagt vielmehr, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Er weist Elia über die Situation, in der er sich gerade befindet, hinaus. Er versteht Elia, aber er eröffnet ihm eine neue Perspektive. Er schaut nicht mit Elia zurück in die Vergangenheit, sondern macht ihn darauf aufmerksam, dass er im Hier und Jetzt die verändernde Gegenwart Gottes erleben kann. So wie wir auch. Es gibt eine Zeit für alles, das sagt uns schon, ich glaube im Prediger steht das. Ne? Es gibt eine Zeit für alles, eine Zeit zum Traurigsein, zum Klagen, zum Weinen, aber auch eine Zeit herauszutreten aus der Vergangenheit, das Alte hinter sich zu lassen. Eine Zeit, in der wir Gottes Stimme folgen, die uns lockt und ermutigt. Komm heraus aus der Wut, aus der Bitterkeit, aus der Trauer, aus der Angst, aus der Todessehnsucht. Tritt heraus in meine Gegenwart, vor mein Angesicht. Werde verändert, werde neu, werde heil. Elia jedenfalls lässt sich von Gott herauslocken aus seiner Höhle. Dadurch kann er mitten in seiner Verzweiflung eine besondere Gotteserfahrung machen. Wir haben es gerade gehört. Nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Ja, ich finde es manchmal schade, dass Gott nicht viel lauter redet, so wie mit einem Holzhammer oder mit einem Megafon oder es ist das stille, sanfte Sausen, was wir auch manchmal in unserem Leben erleben. Gottes Geist, der zu uns redet, der zu unserem Geist redet. Gott, der uns sanft berührt und durchdringt mit seiner Gegenwart, dessen Stimme aber oft leider so leise und unmerklich ist wie der Flügelschlag eines Schmetterlings, so hat es mal jemand verglichen. Ein Schmetterling, der an mir vorbeifliegt und vielleicht so mit seinem Flügel meine Wange streift und ich denke, huch, war da was? Was war da? Gott, bist du das? Sprich zu mir. Also Gottes Stimme erscheint uns manchmal leise und flüchtig, vielleicht auch, weil wir nicht gelernt haben, sie zu hören. Aber das Hören auf Gottes leise Stimme können wir einüben. Und das sind jetzt auch keine Neuigkeiten, die ich euch da verkünde. Man muss es einfach einüben. Eine stille Zeit am Tag vielleicht nehmen, wann auch immer das sein kann, am Morgen oder am Abend oder in der Mittagspause. In der Woche vielleicht mal einen Spaziergang mit Gott machen und sagen, Herr, hier bin ich. Endlich bin ich mal da. Du bist immer da. Jetzt höre ich auch mal. Bitte rede zu mir. Oder vielleicht kann man auch mal eine Einkehrzeit, eine Auszeit im Kloster oder in einem Gebetshaus einplanen. Auch natürlich im Hauskreis können wir das einüben. Das ist vielleicht so einer mit der regelmäßigsten Orte, wo wir das einüben können, weil wir uns regelmäßig, viele von uns zumindest in Hauskreisen treffen. Wir können sagen, jetzt probieren wir das einfach mal, auf Gottes Stimme zu hören. Wir üben das und ja, schauen so wie gestern zum Beispiel beim Näherabend auch, was sagt Gott zu uns, spricht er zu uns? Oder durch meine Schwester, durch meinen Bruder im Herrn. Früher leider, aber jetzt mache ich das nicht mehr, habe ich viele Dinge aufgeschrieben in so einem Gebetstagebuch, wenn ich was von Gott gehört habe oder glaubte, gehört zu haben. Und dann habe ich so das mal nach einer Weile durchgeblättert und dann gesehen, da ist tatsächlich irgendwie so eine rote Linie drin. Da hat mich Gott geführt durch das, was er mir gesagt hat, durch Bibelverse, durch andere Menschen oder einfach durch Eindrücke, wo ich einfach ein bestimmtes Bild vielleicht in meinem Kopf hatte. Also es lohnt sich, dem wieder nachzuspüren. Wie gesagt, das sind alles keine Neuigkeiten, aber wir müssen das Rad ja auch nicht wieder neu erfinden. Es ist wichtig, das einzuüben, Gottes Stimme zu hören. Und wenn wir es verlernt haben oder einfach der Alltag das erdrückt hat, dann ist es gut, dem wieder nachzujagen. Dem Frieden können wir nachjagen, das sagt uns die Bibel. Und Gottes Stimme können wir auch nachjagen, also Gottes Stimme zu hören. Und da müssen wir oft drum kämpfen, dass wir uns Zeiten mitten im Alltag nehmen, wo wir einfach nur da sind und auf Gott warten. Ich finde interessant, dass Elia sein Antlitz verhüllt. Er weiß offenbar, Gott ist nicht unbedingt sein bester Kumpel. Gott ist und bleibt der Heilige, der Unfassbare, der Unzähmbare, der Erhabene. Und Elia tritt ihm mit Ehrerbietung gegenüber. Ihm kann er nicht ins Angesicht sehen, sonst würde er in Gottes heiliger Gegenwart vergehen. Seit Jesus gekommen ist, sehen wir mehr von Gottes Angesicht, als Elia oder andere seiner Zeitgenossen es erleben durften. Ich denke dennoch, dass in Jesus Gott uns nicht alles von sich zeigt. In Jesus zeigt Gott uns alles, was wir von ihm wissen müssen. Aber ganz enthüllt er sich uns nicht. Das wird wohl erst in der Ewigkeit geschehen. Paulus hat das mal so schön ausgedrückt im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk. Dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. In der Begegnung mit Gott, mit dem stillen, sanften Sausen, mit Gottes Heiligen Geist, dürfen wir Zutrauen und Vertrauen haben. Wir dürfen wie Kinder voller Vertrauen zu Gott kommen. Er ist unser Vater. Wir dürfen zu Jesus kommen. Aber immer begegnen wir Gott, begegnen wir Jesus auch mit Respekt und Ehrfurcht. Elia hört erneut Gottes Stimme. Herausgelockt aus seiner Höhle durch Gottes Geist, hört er wieder Gottes Stimme. Und Gott fragt ihn interessanterweise noch einmal, was hast du hier zu tun, Elia? Wo stehst du gerade? Was bewegt dich? Wie geht es dir? Was geht in deinem Herzen vor? Und wieder klagt Elia Gott sein Leid. Er wird es nicht müde zu klagen. Und Gott wird es offensichtlich auch nicht müde zu hören und zu fragen. Gott wird es nicht müde, es mit Elia auszuhalten. Das finde ich auch ermutigend für uns. Wir dürfen und sollen ehrlich sein mit Gott. Ihm unsere Freuden sagen und auch unsere Leiden. Ihm sagen, was uns wirklich umtreibt und bewegt, wo wir gefangen sind, traurig oder ängstlich, was wir uns erhoffen, was wir uns wünschen. Aber wir werden es auch erleben, Gott ist da. Gott kommt hinein in unsere Situationen, oft auch heilend und verändert in unsere Vergangenheit. Das haben viele von uns hier schon erlebt, einschließlich mir. Aber Gott bleibt da nicht stehen. Er weist Elia über sich selbst hinaus, über seine missliche Situation. Und das tut er auch mit uns. Er gibt Elia Lebenssinn und Lebensmut, indem er ihm eine Berufung gibt, einen Auftrag. Wir haben gerade am Ende unseres Bibelstückes Textes gelesen, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe und so weiter und so fort. Also Elia, du kommst aus dieser Wüste wieder heraus und ich habe einen Auftrag für dich, eine Berufung, einen Platz, den nur du in dieser Welt ausfüllen kannst. Elia darf an Gottes Rettungsplan für sein Volk mitwirken. Das gibt seinem Leben neue Energie und Richtung und wieder Auftrieb. Und das möchte Gott auch für uns tun, das haben wir ja oft schon erlebt, dass er uns hinausweist über die Situation und die Lebenslagen, die wir gerade als schwierig empfinden. Er nimmt wahr, wie es uns geht, aber er lockt uns auch herauszutreten und seine Perspektive einzunehmen. Da ist mehr. Ja, es gibt tatsächlich ein Ende der Wüstenzeit, ein Ende der Durststrecke. Wir dürfen uns an Gott festhalten. Gott trägt uns dahin durch. Er erfrischt uns, er stärkt uns und er hält mehr für unser Leben bereit, als wir das je für möglich halten. Er hat eine Berufung für uns, die weit über unser eigenes Leben hinausgeht. Er weist uns in eine gute Zukunft mit ihm. Ich bete. Herr, immer wieder ringen wir darum, das wirklich zu glauben, dass das wirklich wahr ist, dass du gute Gedanken über uns hast, Zukunft und Hoffnung, auch inmitten gerade von schwierigen Situationen, durch die wir gegangen sind und die wir gerade gehen. Aber du bist da, du weist uns hinaus über diese Situation, es geht weiter mit dir. Wir dürfen an deiner Hand weitergehen und ja, dürfen das annehmen und ja, das vollbringen, was du uns schenkst, Herr. Wir sind schwach, aber du kannst alles in uns. Du bist in unserer Schwachheit mächtig. Dafür danken wir dir. Amen.